Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 6. Oktober 2011 zum Thema Zum Mittag bei Kepler. Woran arbeiten Sie gerade, Herr Wagner? Zu Gast ist Franz Wagner, Institut für Soziologie der Johannes Kepler Universität Linz. Gastgeber ist Klaus Buttinger.
So, ich glaube, wir können anfangen. Sagt mal schönen guten Mittag, sehr verehrte Damen und Herren. Freut mich, dass so viele gekommen sind zur heutigen Veranstaltung zum Mittag bei Kepler Salon, im Kepler Salon. Wir dürfen heute begrüßen unter uns Herrn Franz Wagner. Er ist Assistenzprofessor am Institut für Soziologie der Johannes Kepler Universität. Er gilt als Experte auf dem Gebiet von Beratung, Mediation und Coaching. Er wird uns heute ein bisschen was über die Soziologie an der Johannes Kepler Universität und über die Soziologie im Allgemeinen erzählen. Wir hoffen auf einen interessanten Einblick, Überblick über die Universität und über die Fachrichtung. Heute haben wir wieder das Format zum Mittag bei Kepler, das ist gesponsert. Ich darf unseren Sponsor, die VKB Private Banking, erwähnen. Er unterstützt uns. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin Redakteur bei den Oberösterreichischen Nachrichten und freue mich, wie gesagt, hier heute Gastgeber zu sein. Eins darf ich noch sagen zum Ablauf. Wir werden jetzt in etwa 15 Minuten, 20 Minuten einen Vortrag von Herrn Professor Wagner hören. Anschließend wollen wir noch eine Runde Fragestellung machen. Das wird in etwa 10 Minuten bis 15 Minuten dauern. Und danach dürfen wir Sie ganz herzlich einladen zu einer Suppe, zu einer
Grießnockerlsuppe.
Das ist nämlich die Lieblingssuppe von Herrn Professor Wagner. Auch meine zufälligerweise. Das machen wir eben nachher. Und damit legen wir los. Und ich darf unseren Gast fragen, woran arbeiten Sie gerade, Herr Wagner?
Das ist zu schnell. Wir haben das nicht abgesprochen mit der Grießnockerlsuppe. Auch nicht das Hemd, obwohl meins etwas breitgestreifter ist.
Naja,
danke für die Einladung.
Hübscher Paarlauf, oder?
Hübscher Paarlauf.
Okay, gut.
Freue mich auf den Dialog. Danke für die Einladung. Es gibt so unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten, das Thema der Soziologie anzusprechen. Zum Beispiel die Tatsache Grießnockerlsuppe. Sie müssen Grießnockerlsuppe essen, weil ich das so entschieden und bestimmt habe. Und schon sind wir mittendrin. Es gibt gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Vorgaben. Irgendjemand entscheidet irgendetwas und die anderen müssen gut damit zurechtkommen. Ich werde über die Universität nicht gar so viel sagen. Mir ist es wichtig, die wenigen Minuten zu nutzen, um das Anliegen der Soziologie darzustellen, beziehungsweise, was heißt darzustellen, sie zu infizieren. Vor 14 Tagen haben wir an der Uni die Studieninformationsmesse gehabt und da musste auch ich phasenweise den Stand betreuen. Ich konnte diese Frage schon gar nicht mehr hören von den jungen Menschen in der 7. Klasse in der Mittelschule. Was ist das, Soziologie? Es ist nervend, es ist irgendwann nervend, weil die meisten eine falsche Vorstellung davon haben. Und diese Nervigkeit ist aber für mich auch immer wieder der Impuls, das richtig zu stellen. Was kann man damit machen? Kann man damit in die Sozialarbeit gehen, in die Jugendarbeit? Ja, kann man auch. Aber Soziologie ist jenseits des Arbeitsfeldes klassische Sozialarbeit im Sinne des karitativen Engagements. Soziologie beschäftigt sich mit der Gesellschaft, beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Verhältnissen und gesellschaftlichen Analysen. Was das heißt, werde ich mich bemühen, kurz darzustellen. Woran ich jetzt gerade arbeite, ist an der Universität einfach auch studientechnisch dieses Anliegen, diese Einführung zu leisten in wissenschaftliches Arbeiten für Soziologinnen und Soziologen, ihnen nahezubringen, worin die Aufgabe und die Herausforderung besteht, soziologisch zu denken. Lassen Sie sich auf diese Gedanken jetzt nicht ein, die ich Ihnen vorstelle, wenn Sie weiterhin Ruhe haben wollen in Ihrem Leben, wenn Sie ungestört Ihren Rhythmus beibehalten werden, wenn Sie den Alltag, wie er sich gestaltet, nach dem Motto hoffentlich bleibt so, wie es ist, weiterleben wollen. Ich möchte ein bisschen was Aufrührerisches sagen. Ich bin Indianer. In der Soziologie sagt man, es gibt ganz viele Häuptlinge und wenige Indianer. Ich zähle mich zu den Indianern, die irgendwo kämpfen und den Alltag auch soziologisch bestreiten. Was ist Soziologie? Womit beschäftigt sie sich? Ich schaffe es nicht, in 20 Minuten das darzulegen, was in zigtausenden von Büchern versucht wird zu erklären. Ich sage gerne etwas über meinen Zugang und mein Verständnis. Zurzeit beschäftigen mich gerade aktuelle, und wir haben kurz beim Glas Wasser vorher diskutiert, die Bildungsfragen, die Situation, wie sich die Bildung darstellt. Bildung wird als, und das ist einer unserer Hauptarbeitsfelder auch, Bildung wird ja als Motor oder als Lösungsschlüssel für alle möglichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Probleme gesehen. Ne? Wir haben ja Bildung, dann haben wir die wirtschaftlichen Probleme, also für alles Mögliche her. Jeder ist Experte für Bildung, für Bildungsfragen. Das ist sehr, sehr schwierig, diese Widersprüchlichkeiten auch auszuhalten und zu thematisieren, ist zunächst die Frage zu stellen, wovon reden wir überhaupt, wenn wir über Bildung sprechen? Reden wir über klassische Ausbildung oder reden wir über mehr? Gibt es da noch mehr? Gibt es da andere Aspekte? Wozu befähigen wir die Leute, wenn wir sie bilden oder ausbilden? Richten wir sie für den Arbeitsplatz alleine her oder befähigen wir sie auch im Zuge der Ausbildung, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben? Kriegen Sie auch die Fähigkeit mit, diese Widersprüchlichkeiten des Lebens, die schwierigen Herausforderungen des Lebens auch zu bewältigen? Also woher nehmen Sie dieses Rüstzeug? Sich einfach auch als Teilnehmende oder aktiv Gestaltende in der Gesellschaft auch bewegen zu können. Die Soziologie ist eine Art gesellschaftliche Reflexion, eine Art gesellschaftlicher Spiegel. Und ich darf Canetti zitieren, der gesagt hat, wie leicht sich das sagt, sich selber finden. Und wie man erschrickt, wenn es wirklich geschieht. Soziologie hat etwas mit Aufklärung zu tun, hat etwas mit Demokratie zu tun, hat etwas mit einem liberalen Klima zu tun. Das haben nicht alle gern, sich in den Spiegel schauen oder einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Soziologie ist wie alle anderen Wissenschaften auch eingebettet in gesellschaftliche Verwertungs- und Erkenntniszusammenhänge. Soziologie ist Teil der Gesellschaft und die soziologischen Fragen, so wie funktioniert etwas, ist einfach eine sehr spannende Herausforderung, braucht aber auch die Reife und die Bereitschaft hinzuschauen, was ist der Fall, was sind die sozialen Tatsachen, mit denen wir uns dann wissenschaftlich beschäftigen. Die große Herausforderung besteht also darin, für unsere Form von Wissenschaften, das ist eine sehr junge Wissenschaft, ich sage immer noch, sie steckt in den Anfangsschuhen im Vergleich jetzt zu anderen jahrhundertelangen Entwicklungen, die Soziologie, ganz eine junge Wissenschaft, ganz eine zerbrechliche Wissenschaft, eingespannt in ganz, ganz viele interessensspezifische Dimensionen. Und was die Soziologie so zerbrechlich macht, obwohl sie ganz, ganz wichtig ist im Sinne der Aufklärung und der Selbstbestimmung, die Tatsache, dass sie sich mit den Beziehungen, die irgendwo versteckter sind, auch auseinandersetzt und sie analysiert. Alain Touraine, französischer Soziologe, hat gesagt, Soziologie ist eine Operation. Soziologie macht etwas sichtbar. Soziologie ist ein Aufdecken von etwas. Und das ist auch das Problematische, wenn wir etwas aufdecken auf der Beziehungsebene, wenn es um soziale Beziehungen und Mechanismen dahinter geht. Ich will jetzt nicht Journalismus und die aktuellen Korruptionsaspekte oder was. Wir spüren immer, da ist etwas dahinter, was uns nicht so deutlich sichtbar ist. Wenn wir das jetzt systematisch auf der Beziehungsebene, die Menschen mit Menschen wie Menschen mit Gruppen, Organisationen, Institutionen, wie sich das verhält, dann stoßen wir irgendwo auch an ein Thema, das heißt Macht. Machtbeziehungen. Ich darf als extremes Beispiel erwähnen, dass die Soziologie nach dem Militärputsch in Chile von einem Tag auf den anderen abgeschafft wurde. Also totalitäre Strukturen brauchen diese gesellschaftliche Reflexion nicht. Soziologie fühlt sich wohl in einem demokratischen, aufgeklärten Klima und nur dann kann sie auch ihren Beitrag liefern. Und in diesem Kampf ist das soziologische Tun einfach immer auch eingebettet und das erleben wir auch. sagen, wer braucht uns oder was thematisieren wir? Aktuell gibt es ja im universitätsbildungspolitischen so Konzepte auch von der Industriellen Vereinigung. Die hat dieses Papier vorgestellt, das so in Richtung technische Universität, das ist so mein Gefühl, die Weichen gestellt werden. Zivilgesellschaftliche Aspekte, also die gesellschaftlichen Probleme der Zukunft, die kommen etwas unter die Räder oder finden da nicht so Platz, obwohl ich denke, dass da die großen zukünftigen Folgeprobleme, wie gehen wir mit Pflege um, die ganzen Fragen der, weiß ich nicht, Migration, Integration. Also die Gesellschaft steht nicht nur vor der Herausforderung, wie entwickelt sich die Kunststofftechnologie, sondern es gibt auch andere Herausforderungen. Ich möchte ein Zitat von Pierre Bourdieu auch kurz erwähnen, das mir persönlich sehr, sehr wichtig erscheint, um das Verständnis auch zu unterstreichen. Da heißt in seinem Buch Soziologische Fragen: Die Soziologie tangiert Interessen, nicht selten vitale. Und man kann nicht auf Firmenchefs, Bischöfe und Journalisten zählen, um von ihnen die Wissenschaftlichkeit von Arbeiten loben zu lassen, die die verborgenen Fundamente ihrer Herrschaft enthüllen. Und man kann ebenso wenig darauf bauen, dass sie sich energisch für die Verbreitung der dabei gewonnenen Ergebnisse einsetzen. Also diese kritische Funktion, und ich bin ja bei Wössner noch in die Schule gegangen, der hat mich fasziniert, weil zu seinen Vorlesungen saßen die Studierenden auch irgendwo an den Gängen auf den Stiegen aus Interesse. Der hat ihm auch von der vielen Funktionen, von der aufklärerischen und von der kritischen Funktion der Soziologie und von diesen Spannungsfeldern, die wir auch aushalten müssen. Und wiederum Alain Thiorin hat gesagt, der Soziologe oder Soziologinnen, das zu gendern, haben keine Identität. Wir haben keinen Ort, von dem aus wir das, was wir analysieren, sicher diagnostizieren können. In dem Moment, wo wir einen Standpunkt einnehmen würden, würden wir uns mit etwas identifizieren und würden normativ vorgehen. Und das ist so dieses Dilemma des Soziologen, einfach das zu beschreiben, was ist, ohne Anspruch zu erheben, was sein soll. Also eine exakte, genaue Diagnose inmitten diesen ja, verschiedensten Erkenntnissen und Macht- und sonstigen Interessenszusammenhängen ist ganz, ganz schwierig. Also uns zu positionieren im Sinne eines, die sind so und so brauchbar und verwertbar, das ist sehr, sehr schwierig. Wir liefern natürlich tolle Erkenntnisse. Ich darf dann anschließend ein paar so Highlights auch erwähnen. Wir liefern tolle Erkenntnisse, aber wie sie verwendet werden, einer unserer Klassiker, Max Weber, in seinem grundlegenden Wissenschaft und Politik, thematisiert das ja, dass wir nicht einfach verwertbar sind oder uns diesen Verwertungsinteressen auch verwehren müssen. Und das ist eine schwierige Geschichte, weil heute alle fragen, was nutzt das, was bringt das? Dieses simple Verwertungsinteresse steht hier im Vordergrund. Und wir sind eingebettet in diese Zusammenhänge und holen kaum oder haben kaum Zeit zum Luftholen. Wenn ich sage, diese Aspekte sind verborgen und sind versteckt, dann müssen wir uns fragen, so wie arbeiten wir Soziologen und Soziologinnen? Wie kommen wir denn zu dem, was im Hintergrund versteckt ist? Ich hänge sehr diesem Ansatz nach, dass es keine besseren Experten gibt für das, was uns interessiert am Leben, als die Leute, die genau in diesen Lebenszusammenhängen stecken oder stehen. Also diejenigen, die es betrifft, die Betroffenen, sind die Experten schlechthin für ihre Lebenswelt. Ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Und das ist eine ganz große, tolle methodische und methodologische Herausforderung auch für Wissenschaft, diese Schätze, diese Wissensschätze zu heben und diesen Zugang zu schaffen, das, was die Leute wissen über ihre Alltagswelt, über ihre Lebenswelt, auch systematisch zu erforschen. Und das ist zunehmenderweise auch gefragt, wenn man wissen will, wie funktioniert in der Welt, wie schauen ganz bestimmte Aspekte aus, dass man sich auch diese Mühe macht, und das ist eine längere Geschichte, da reicht ein Fragebogen nicht, da muss man sich auf die Dialogebene begeben, da muss man mit den Leuten reden, da führen wir lange Gespräche, Tiefeninterviews, Leitfadengespräche und erfahren viel, viel mehr, worum es tatsächlich geht, was Leute wirklich bewegt, wie der Alltag, wie das Leben wirklich auch ausschaut. Vielleicht springe ich gleich zu einem konkreten Ergebnis, wo das sehr, sehr deutlich ein Beispiel, das schon längere Zeit zurückliegt, aber auch eine kurze Bemerkung in der Psychologie heute fand, ein Forschungsprojekt zum Thema Sucht, Suchtgefährdung. Welche Leute fühlen sich selbst oder bezeichnen sich selbst als süchtig und in welche Richtung sind sie suchtgefährdet? Da gaben 10% an, dass sie ihre persönlichen Leistungen im Beruf nicht in dem Ausmaß geschätzt werden, als sie das gerne hätten. Und ein Viertel der Befragten vermisst sogar die persönliche Wertschätzung, vor allem im privaten Bereich. Fast die Hälfte sagt, sie haben das Gefühl, massiv unter Druck zu stehen, überfordert zu sein. Und Frauen sind mit 2/3 in dieser Gruppe auch in der Überzahl. Die Hälfte der Befragten fühlen sich selbst auch besser, wenn sie arbeiten und etwas leisten, als in Zeiten, in denen sie sich erholen. Und 20% hatten niemanden, mit dem sie offen und ehrlich über ihre Situation reden können, wenn sie persönlich ein Problem haben. Diese Trends sind sicher verstärkt, aber es zeigt, welche gesellschaftlichen Mechanismen auch im Hintergrund werken und wirken. Und das ist die Aufgabe der Soziologie, nicht Einzelaktionen, nicht den Einzelmenschen zu sehen. Und wir müssen in der Wissenschaft überhaupt aufpassen, dass wir so diese Gesellschaftsblindheit nicht praktizieren, dass wir nicht irgendwelche, Zunahme von Depressionen jetzt ausschließlich als Dysfunktionen von Neurotransmitterprozessen und sonstigen Aspekten beschreiben, sondern dass wir die gesellschaftlichen Strukturen im Hintergrund auch mit thematisieren und mitdenken. So komplex und so unübersichtlich das ist. Es ist einfacher, Aussagen zu machen über ganz simple Ursache-Wirkungszusammenhänge. Wenn so vieles mit so vielem zusammenhängt, ist es ganz, ganz schwierig, klare Aussagen zu machen. Aber wir müssen uns diese Arbeit auch machen, weil wir einfach in einer Welt leben, wo so vieles zusammenhängt. Und wir müssen interdisziplinär vorgehen. Und viele Wissenschaften ergänzen sich da einfach hervorragend. Wir müssen einfach nur diese Wettbewerbsgedanken oder diese karrieremäßigen Grenzen auch überspringen. Ich darf noch einen Aspekt auch zu dem, was die Wirklichkeit betrifft. Was ist denn das, wenn wir immer sagen, Gesellschaft? Wenn wir uns mit Gesellschaft beschäftigen, dann sprechen wir in der Soziologie von den sozialen Beziehungen. Konkrete soziale Beziehungen. Insofern ist der Begriff Gesellschaft ein unwissenschaftlicher Begriff, weil er gar nicht operationalisiert, worum es da geht. Und ich als Soziologe behandle die Wirklichkeit immer sehr pragmatisch. Ich sage, Wirklichkeit entsteht oder besteht daraus, was wirkt. Das heißt, wir versuchen zu analysieren die Wirkungsfaktoren, die das dann in der Geschichte als Ergebnis zustande bringen, was dann gesellschaftliche Wirklichkeit heißt. Also wer trägt welchen oder wie schaut dieser Mix von Wirkungsfaktoren aus in der Geschichte und wie können wir Menschen im Sinne einer kleinen, klitzekleinen, reicht man schon, Vergrößerung dieses Selbstbestimmungsbereich dazu bringen, dass mehr Gestaltungsmöglichkeit herrscht, dass sie mehr Teilhabe auch am Leben haben, mehr Wirkung zeigen können, dass sie mehr mitwirken können an der gesellschaftlichen Gestaltung. Ich möchte jetzt nicht nach Ägypten schauen, um diese Selbstbestimmung oder diese Autonomiebestrebungen auch zu zitieren, aber es sind diese Tendenzen. Und ich als Soziologe verstehe mich, warum bin ich Soziologe geworden oder was fasziniert mich daran? Für mich ist es spannend, einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Fremdbestimmung, ich sage es ganz bewusst, ein bisschen abgebaut wird und die Selbstbestimmung ein bisschen erhöht werden kann. Indem wir uns einfach die Mühe machen und selber in den Spiegel schauen, die eigene Lebenswelt auch in Frage zu stellen. Und das ist problematisch und das ist gefährlich. Ja? Berger sagt in einem seiner Bücher, das ist eigentlich zu gefährlich. Was tun wir, wenn wir an der Universität Soziologie lehren? wir verhökern da gefährliches Gut an junge Menschen, wir rauben ihnen die Sicherheit und die Klarheit, die Selbstverständlichkeiten werden in Frage gestellt. Ja, sage ich dazu, tun wir das. Stellen wir diese Selbstverständlichkeiten in Frage. Thematisieren wir, von welchem Selbstverständnis aus wir alles sehen, damit wir mehr sehen dann. Ein anderes Beispiel, das mir sehr gut gefällt und wo ich mich auch wiederfinden kann, ist so dieses, also, was tun wir in der Soziologie? Es gibt diesen Vergleich vom Marionettentheater. Der Moment der Soziologie ist der, wo diese Puppen, die an Fäden hängen, irgendwo mal innehalten, das Spiel abbrechen und nach oben schauen und checken, an welchen Fäden sie hängen und dann darüber reden und den Dialog beginnen und dann möglicherweise das Stück neu schreiben, das sie soeben gespielt haben, und ein neues Stück draus machen. Und ein Zitat von Alain Tirain habe ich mir auch notiert. Wenn ich es schnell finde, darf ich es noch sagen. Die Soziologie heißt da, Sie merken schon, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Na, der Soziologe, ich darf es ergänzen, die Soziologin, ist nicht in die Betrachtung von Akteuren versunken, die ein Stück aufführen. Er trägt dazu bei, das Stück allererst zu entdecken, das eines Tages geschrieben werden wird, weil es zunächst gespielt worden war. Besser noch, er arbeitet mit den Akteuren, damit sie gemeinsam erkennen lernen, was überhaupt gespielt wird. Also es ist wirklich auch ein emanzipatorischer, demokratischer Aspekt dabei, die gesellschaftliche Teilhabe insgesamt zu thematisieren, die Möglichkeiten der Teilhabe, genauso wie die bestehenden Unmöglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Ja, das wäre mal,
ist einmal so ein allgemeiner zum Ansatz, was mir so am Herzen liegt.
Danke mal herzlich, Herr Professor Wagner. Und ich darf die Diskussion eröffnen, den Dialog. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben zu dem, was jetzt gesprochen wurde, dann bitte ich, mir ein Zeichen zu geben. Die Kollegin geht mit dem Mikrofon durch. Bitte warten Sie, bis Sie es haben, weil wir nehmen den Kepler-Salon auf und stellen dann die Audiodatei auf unsere Webseite. So, wer bricht das Eis? Sonst muss ich was fragen. Bitte sehr.
Also ich habe immer viele Fragen. Ich fange mal mit der naheliegendsten an oder mit den zwei naheliegendsten. Ganz so absichtslos ist offenbar Soziologie doch nicht, wenn du sagst, du willst einen Beitrag leisten zu mehr Autonomie, das ist das eine, mit einem bisschen Fragezeichen versehen. Und die zweite, fast brennendere Frage ist, wie sehr ist Soziologie Wissenschaft im Sinne einer freien Wissenschaft und wie sehr ist Soziologie oder wie sehr ist Soziologie von Auftraggebern abhängig, die mit Forschungsaufträgen doch gewisse Absichten verfolgen und wo sind die Gefahren darin?
Danke sehr, bitte.
Die erste Frage war die
Autonomie.
Weil ich eine Absicht damit in Verbindung. Nichts passiert absichtslos. Also in dem Moment, wo ich mich in den Spiegel schaue, auch wenn es zunächst absichtslos passiert, erkenne ich etwas. Und damit passiert etwas. Also menschliches Handeln. Wir in der Soziologie haben so verschiedene Stufen. Wir beschreiben etwas, dann gibt es Erklärungszusammenhänge und dann gibt es Verstehenszusammenhänge. Das, was in der Tierwelt mit den Instinkten erledigt ist, haben wir mit unserem Handeln mit der Sinnfrage irgendwie umkleidet. Ne? Irgendeinen Sinn muss es machen. Wissenschaft generell muss einen Sinn machen. Diesen Anspruch haben wir. Also la pur la braucht niemand so richtig. Also in dem Moment, wo ich etwas weiß, auch wenn es noch so nutzlos jetzt im Sinne von einem ganz bestimmten ökonomischen Verwertungsinteresse. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht innerhalb eines, und das Paradigma ist ja vorherrschend, dass wir immer so im ökonomischen Verwertungszusammenhängen denken. Es macht ja auch einen Sinn, einfach mal in den Himmel zu schauen.
Oder? Also ist Autonomie ein Wert an sich, den es anzustreben gibt?
ich halte nicht viel von Werten an sich, weil ein Wert an sich ist etwas, was konstruiert wurde oder das ist definiert, das ist Definitionssache. Das kann man so sehen, aber auch nicht. Ich würde nicht so sagen, jetzt Autonomie, kommt darauf an, was man darunter versteht. Wenn ich klassisch heraus entwickle von der Wortbedeutung, dass ich mir selber meine gesetzlichen und meine Rahmenbedingungen schaffe, dann kommen wir in Widerspruch als soziale Wesen. Ja? Also die völlige Autonomie und Beliebigkeit kann damit nicht gemeint sein. Sondern in diesem Arrangement, wie gehen wir miteinander um, dass jeder einen größtmöglichen Freiraum hat, um sich als Person, als Teilnehmender in der gesellschaftlichen oder auf der gesellschaftlichen Spielwiese zu verwirklichen. Das ist immer das spannende Verhältnis Individuum und Gesellschaft. Also es gibt ja diesen Spruch, die Freiheit des Individuums endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Da gibt es keine festgesetzten Normen.
Die Wichtig Freiheit, ist der Dialog. Die Freiheit der darüber. Wissenschaft, Soziologie, wo endet die dann?
Inhaltlich nirgends, weil ich immer frei bin, mir Themen zu suchen.
Im Sinne der Frage.
Im Sinne der Abhängigkeit, also, sagen, Freiheit von, das sind wir nicht. Wir sind genauso jetzt im institutionellen Überleben, ich würde sagen, abhängig. Aber letzten Endes doch irgendwie in der Forschung sind wir natürlich auch, und das, der Zug der Zeit oder der Trend der Zeit weist in diese Richtung, Drittmittel finanzieren. Also wir müssen uns auch bemühen, das, was wir leisten, auch zu vermarkten und die Sinnhaftigkeit und die Bedeutung dessen, darum sitze ich ja da, auch zu demonstrieren und zu illustrieren. Mhm. Indem wir uns in die Praxis zum Beispiel einbringen, auch Kommunikation ist ein Thema, das mich von Anfang an begleitet, dass wir im Sinne von, weiß ich nicht, ich nehme jetzt einmal die Mediation her, ne? Wir haben auf der einen Seite einen wahnsinnigen, rasanten technologischen Wandel. Handy, wer kann sich noch erinnern, der erste Fernseher im Dorf. Also da hat sich immens viel getan und ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Unsere sozialen Instrumente und Werkzeuge, mit der Realität umzugehen, da hinken wir irgendwie nach. Also wir müssten genauso kreativ sein, um zum Beispiel Konflikte zu lösen. Also da müssen wir uns auch anstrengen, um und wir von unserer Seite, von den Kultur-, Geistes-, Sozialwissenschaften, da kommen viele Impulse, weil wir ja immer mehr auch wissen, wie das Zusammenleben funktioniert, wie Menschen funktionieren. Nur es dauert eine Zeit, bis das wirklich in die soziale Realität auch einfließen kann und umgesetzt wird. Weil da sind wir natürlich im Spielfeld auch der Interessen.
Noch Fragen? Ja, bitte.
Meine ursprüngliche Frage, also die Unabhängigkeit der Wissenschaft hat ja eher so diesen Hintergedanken gehabt, dass Soziologie nicht immer so frei war, wie sie jetzt ist. Also wenn ich an die Zeit des Nationalsozialismus denke, hat es ja auch Soziologie gegeben, wurde aber zum Teil ja massiv missbraucht. Und die Frage an dich, die so im Hinterkopf mitschwingt, ist, wie leicht lässt sich Soziologie als beschreibende Wissenschaft, so hast du es ja beschrieben, unter Umständen ja missbrauchen, denn auch in der Mediation, wenn du das vorher angesprochen hast, sind wir ja nie absichtslos unterwegs und allein wie wir Fragen stellen und dass wir Fragen zu bestimmten Themen stellen, lenkt ja ganz klar den Blick in eine bestimmte Richtung. Und das kann ich im Kleinen, im Konfliktmanagement steuern und das kann man vermutlich, also kann man bewiesenermaßen ja auch im Großen gesellschaftlich steuern. Und wie anfällig, würdest du sagen, ist Soziologie generell als Wissenschaft, wenn sie sich nur als deskriptive Wissenschaft beschreibt?
Na, sie beschreibt sich nicht nur als deskriptive Wissenschaft, das möchte ich ja nicht gesagt haben. Na, das ist ein wichtiger Ausgangspunkt, dass wir wirklich viel Aufmerksamkeit darauf lenken, das zu beschreiben, was oder versuchen zu erfassen, was ist, bevor wir irgendwelche vorschnellen Erklärungen. Also das wollte ich damit gesagt haben. Sie ist nicht anfälliger zunächst vom Verwertungsinteresse wie alle anderen Wissenschaften auch. Die Naturwissenschaften, die Chemie, ist genauso im Verwertungszusammenhang. Ich will jetzt nicht keine militärindustrielle Verbindung jetzt da konkret benennen, aber wir kennen die Verwertungsaspekte von Wissenschaft und es gibt gesellschaftliche Kräfte, die um jeden Aspekt, der nur irgendwie verwertbar ist, greifen und ihn nutzen im ökonomischen Sinne. Die spezielle Herausforderung der Soziologie sehe ich darin und die Gefahr oder in diesem Spielfeld, dass sie genau diese Machtverhältnisse oder diese Abhängigkeitsverhältnisse oder diese Verbindungen auch thematisiert, wo es ja ganz ein spezielles gesellschaftliches Interesse, machtpolitisches, ideologisches Interesse gibt, sie zu verschleiern und zu verheimlichen.
Müsste man eigentlich danach fragen, was Soziologie gerade nicht beschreibt, ne? Das wäre dann die Spannende, oder? Wenn wir davon ausgehen, dass es Interesse gibt, dass gewisse Beziehungen nicht in den Vordergrund treten.
Und wer bestimmt dieses Interesse?
Ja, das sind ideologische Interessen. Die Soziologie ist im gesellschaftlichen Spannungsfeld eingebettet, ja? Und die Soziologie hatte ihren Moment genau dort, wo sonst die Alltagsreflexion aufhört. Der Moment der Soziologie ist wirklich dieser Moment des Innehaltens und des Nachdenkens und was tun wir da und wie funktioniert das? Und es gibt Interessen, die am Fortbestand der bisherigen Machtverhältnisse, der bisherigen Art und Weise, wie wir Arbeit gestalten, wie wir Bildung gestalten oder wie wir es, ja. Also in diesem, und das zu thematisieren, ist eine ganz große Herausforderung, weil wir einfach durch diese Tatsache des Thematisierens an ganz bestimmte Verwertungserkenntnisinteressen auch immer wieder stoßen. Das ist Faktum.
Muss der Soziologe, der angehende Soziologe, der sollte ein bisschen widerständig sein?
Er darf sich nicht in diese Interessenskämpfe einbinden lassen. Er muss, wie gesagt, ohne Identität, und das ist eine ganz große Herausforderung, immer seins thematisieren. Also er darf keinen normativen Standpunkt. Das ist meine Überzeugung. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die das etwas anders sehen. Ich habe es schon gern, wenn meine Erkenntnisse Beachtung und Berücksichtigung finden und dazu beitragen können, dass sich etwas ändert. Aber die Änderung kommt nicht von meinem logischen Schluss, sondern nur von der Tatsache, dass ich Ergebnisse zur Verfügung stelle. Ich darf aktuelles kleines Beispiel, das mich persönlich auch überrascht hat, noch ergänzen. Ich habe vor kurzem eine Studie gemacht, gefördert vom Europäischen Sozialfonds, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, wo es um das Thema gegangen ist, selbstständig mit Behinderung. Jetzt gibt es auch wieder so einen Radiospot Arbeit und Behinderung. Ja, aber das Thema ist der unselbstständig Erwerbstätige. Der Behindertenbericht 2008 hat ungefähr 300 Seiten. Von diesen 300 Seiten sind 3 Zeilen über das Thema Selbstständige mit Behinderung. Ja?
Okay.
Also, da haben alle geschaut, das ist nur ein kleines Detail. Über 3/4 derer, die selbstständig tätig sind, also sich einen Arbeitsplatz schaffen oder noch zusätzliche Arbeitsplätze auch schaffen, haben einen festgestellten Behinderungsgrad von mehr als 50%. Hat mich selber überrascht. Ich habe auch eher immer so den einen Aspekt der Wirklichkeit, der in der Öffentlichkeit und den Medien immer thematisiert wird. Da gibt es aber eine Gruppe, die, ich sage es jetzt einmal sehr salopp, die hängt sich nicht ins soziale Netz, sondern, das klingt ein bisschen ideologisch verbrämt, hängt sich ins soziale Netz. Ist okay, wenn es dieses soziale Netz gibt, aber die gehen das in einer anderen Perspektive an und die wollen jetzt auch so berücksichtigt werden. Und die brauchen nicht die Förderung jetzt als Behinderte oder Gehandicapte, sondern die wollen als Unternehmer genauso gleichgestellt gefördert werden. Also das ist eine etwas andere Realität, die da sichtbar wird. Okay, diese Erkenntnisse, die haben wir mit den Behinderten Selbstständigen erarbeitet, in Fokusgruppen und langfristig deren Anliegen. Und damit ist jetzt eine Handlungsmöglichkeit gegeben für die Verantwortung auch dafür haben. Also wir sind Experte dann sozusagen für das Zustandebringen auch eines bestimmten Wissens darüber, wie gesellschaftliche Realität auch sich darstellt.
Ist klar. Die Zeit läuft
weg
uns davon, aber eine Frage muss ich noch stellen, wenn es mich wirklich interessiert. Sie haben so, bevor es zur Suppe geht, ich höre Sie schon klingeln. Sie haben vorhin dieses schöne Bild gebraucht von Marionettenspiel. Mhm. Ja? wenn es der Soziologe Wagner kurz stehen bleibt und mal hinaufschaut, was sehen denn Sie da?
Ich als Puppe, also ganz spontan, hänge ich an den Schnüren, die mir vorgeben in meiner beruflichen Tätigkeit, und die Regieanleitung lautet derzeit, wir haben 77 Passagiere, die wollen von A nach B. Wir haben aber einen Bus mit nur 15 Sitzplätzen, da muss es aber trotzdem schaffen. Also das ist die Situation, der ich mich derzeit befinde an der Uni und was mich ganz, ganz tief beschäftigt, diese Widersprüchlichkeit, der offene Zugang zum einen, die Exzellenzschwerpunkte und die internationale Wettbewerb und die Ressourcenverknappung und die Eingrenzung und die Mittel. Wir wissen nicht, wie wir das schaffen sollen. Also wir haben einen Auftrag, eine Regieanweisung, aber die Mittel auf der Bühne, das Stück zu performen, die gibt's einfach nicht.
Danke, Herr Professor Wagner, dass Sie hier sind. Wir sind auch noch bis 14 Uhr da, bis 14 Uhr ist der Kepler dann noch offen. Ich darf Sie noch kurz hinweisen auf die nächsten Veranstaltungen, nämlich am Sonntag, 9. gibt es eine fremdsprachige Matinee, nämlich eine polnische, ich weiß nicht, wer von Ihnen oder polnisch spricht. Andrzej Petryka, Sängerensemble mit Lied am Landestheater Linz, ist da. Am Montag, 10. Oktober 19:30 wieder etwas in Deutsch, nämlich das Thema Logik. Ist das Denken computerisierbar? Bruno Buchberger wird vortragen, er ist Professor für Computermathematik an der Johannes Kepler Universität, er leitet auch den Softwarepark Hagenberg. Und damit darf ich sagen, danke an Sie und Mahlzeit.